Herzlich willkommen zum Podcast Hunde besser verstehen. Wir wollen hier authentisch und ehrlich unser Wissen vermitteln, damit euer Leben mit Hund wieder harmonischer wird. Heutzutage gibt es mehr Informationen über Hunde als je zuvor. Das Internet gleicht einem Dschungel an Meinungen und Philosophien und dadurch gibt es sehr viele verunsicherte Menschen. Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte wieder an der Stelle natürlich erstmal, wie immer, vielen, vielen Dank sagen an alle da draußen, die unseren Podcast so fleißig hören, kommentieren. Richtig, richtig cool. Weil ich bin heute wieder nicht alleine. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Ganz spannende Geschichte. Und es geht heute so ein bisschen um Hunde, die schwierig sind. Hunde, die auffällig sind. Hunde, die behördlich auch auffällig geworden sind. Und wir wollen auch ein bisschen über Maulkorb sprechen. Wir wollen auch vielleicht ein bisschen über Training. Also einfach mal so ein bisschen rumphilosophieren, was Hunde ja so betrifft, die ein bisschen vielleicht anders sind. Die vielleicht jetzt nicht so in die Gesellschaft reinpassen. Oder sagen wir es mal so, vielleicht, dass wir die vielleicht auch falsch verstehen. Also ne, man muss ja immer mehrere Blickwinkel betrachten. Sehr, sehr cool. Okay, heute sitzen wir das erste Mal hier auch in unserem, also mit einem Gast in unserem neuen Studio. Ich hoffe, euch gefällt das da draußen auch. Ich hoffe, dir auch.
Sehr.
Aber jetzt erstmal ganz kurz zu dir. Wer bist du? Stell dich doch einfach erstmal ganz kurz
genau,
vor.
Genau, ich bin Christine Böhr. Ich arbeite in einer tierheimähnlichen Einrichtung, wo wir unter anderem eben auch solche beschlagnahmten oder sichergestellten, als gefährlich eingestuften Hunde bekommen. Ist ja auch der Grund, weshalb wir uns darüber ein bisschen unterhalten wollen.
Genau.
Hab seit mehreren Jahren auch nicht so ganz so einfache Hunde, selbst im privaten Rahmen. Mhm. Dementsprechend cool. Ist das ein heikles Thema, wo man vielleicht mal drüber sprechen sollte.
Ja, genau. Das ist ja die ganze Idee hier eigentlich auch, das Podcast, genau. Mission Hunde besser verstehen und so, dass man halt über schwierige Themen auch mal spricht und nicht immer nur diese rosa-rote Welt zeigt. Und gerade, was finde ich auch so oft im Hundetrainerbereich ist, man zeigt immer nur, da gibt es einen Hund, der hat ein Problem und dann ist irgendwie alles so einfach umzusetzen, ein bisschen Klick und Keks und alle wärmen uns gerne. Und darüber können wir auch mal ein bisschen sprechen. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt erstmal ganz kurz bei dir. Du machst das schon eine ganze Weile. Von wie vielen Jahren sprechen wir?
Also in der Einrichtung arbeite ich jetzt seit 4 Jahren.
Mhm. Okay.
Ne, cool. Im privaten Rahmen so richtig beschäftigen ungefähr seit 6.
Ja, okay. So, das heißt, du hast mit Hunden zu tun, die ein bisschen auffälliger sind.
Genau.
So, lass uns mal ganz kurz, was ist Auffälligkeit vielleicht? Also was könnte das vielleicht sein?
Ja, also Auffälligkeit ist ja prinzipiell heute ganz, ganz viel. Das ist ja, das sprechen wir über einen Riesenkreis.
Stimmt, ja.
Speziell sind das jetzt wirklich Sachen, also wenn ich von verhaltensauffällig spreche, sind das Sachen, die ganz viel mit Frustration zu tun haben, mhm. wo eben Hunde auch ernsthaft verletzen, verletzen wollen, sprich durch Beißen oder ein extremes Anspringen, Klammern etc., das sind so Sachen.
Okay, also da reden wir dann jetzt erstmal von Verhaltensauffälligkeit. Wer nicht der Hund, der an der Leine zieht,
genau,
der ein bisschen
richtig.
Nervös ist,
genau.
Der auf den Rückruf vielleicht nicht ganz so gut hört oder ein bisschen jagen geht, sondern wir reden jetzt schon von: Ich bin extrem frustriert, ich lenke vielleicht um, hau auch meine Zähne rein, ich nutze meinen Körper, um dich einzuschränken und so weiter. Weil das gibt's halt, ne?
Ja, also, absolut.
Es gibt halt Hunde, die jetzt nicht ganz so nett sind, ne? Lass uns vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, warum machen Hunde das vielleicht? Also ist das jetzt eine Krankheit? Ist das eine Meinung? Was ist so da deine Erfahrung? Warum machen die das?
Genau, natürlich kann es auch krankheitsbedingt sein. Deswegen jeder Hund, der irgendwie solche Verhaltensauffälligkeiten zeigt, sollte auf jeden Fall mal einen Gang zum Tierarzt gehabt haben, um eben größere Sachen da oder gesundheitliche Sachen einfach ausschließen zu können. Na, da gibt es ja nachher die schlimmsten Sachen. Ja, da gibt es Tumore im Gehirn. Manchmal kann es auch einfach nur mit der Schilddrüse zusammenhängen oder wie auch immer. Ne? Oder dass sie sich generell nicht wohlfühlen und deshalb eben so agieren, was wir jetzt so als aggressiv bezeichnen würden.
Ja, ja.
Na, viel ist tatsächlich aber, ja, klingt immer böse, aber viel ist menschengemacht, tatsächlich.
Ja.
Mir ist das vermehrt jetzt auch aufgefallen, dass es gerade jetzt nach dieser ganzen Corona-Zeit ganz, ganz viele junge Hunde sind, also jüngere Hunde im Alter von 2, 3 Jahren. Viele sind Rüden. Und ich denke tatsächlich, dass das daran liegt, dass die Leute natürlich, während sie zu Hause waren, jetzt auch ganz viel Zeit hatten, sich mit dem Hund zu beschäftigen. Viel ja, dem Hund vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit gegeben haben und vielleicht einfach so ein bisschen dieses Hundsein abgesprochen haben.
Aber eigentlich ist es doch ganz cool, wenn man viel Zeit hat, oder? Und viel Aufmerksamkeit.
Ja, natürlich, natürlich. Nur, dass man dann irgendwann natürlich die Problematik hat, dass der Hund das einfordert. Und wenn die Aufmerksamkeit plötzlich, weil man vielleicht nicht mit im Homeoffice ist, sondern normal wieder arbeiten geht und hat wieder einen normalen Alltag, hat nicht mehr so viel Zeit etc., dass der Hund dann irgendwann so frustriert ist, dass er dann eben anfängt zu sagen, ey, aber das war doch hier sonst immer anders und ich hätte das jetzt gern wieder so, wie es vorher war, weil das hat ja, lief ja für mich gut.
Okay, also menschengemacht heißt zum Beispiel zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Fokus auf den Hund.
Zu viel Vermenschlichung, wenn man das zu im ganzen Großen natürlich
betrachtet. Was gibt es vielleicht noch, wo du sagst, so, das ist noch menschengemacht?
Oh, also ich glaube, das ist ein Riesenthema, ja. Also das, da gibt es ja von A bis Z sämtliche Fehler, die man machen kann. Vielleicht auch einfach, gerade weil man unbedingt alles richtig machen möchte, weil man Druck. Vielleicht die falschen, ja, was heißt die falschen, ja, aber weil man vielleicht viele nicht ganz so gute Tipps und Ratschläge bekommt, ne? Weil natürlich heute ist es ja auch so, dass jeder irgendwie eine andere Ansicht hat, jeder erzieht seinen Hund anders, jeder macht alles anders.
Ja, stimmt.
Und dann steht man irgendwann nachher da und hat diese ganzen vielen Einflüsse. Ich glaube, darüber hast du in deinem Buch auch geschrieben, tatsächlich.
Ja, ja. Na, ich habe das ja selber durch. Ja. Hätte ich jetzt auch gleich im Nachgang gefragt, kennst du das selber?
Genau.
Also persönlich?
Genau. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also privat habe ich tatsächlich auch eine Odyssee an sämtlichen Hundetrainern,
ja,
Hundevereinen etc. hinter mir.
Dann lass uns doch mal kurz da bleiben, bevor wir jetzt vielleicht zum Thema gehen. Erzähl doch mal so kurz so in groben, was ist deine persönliche Erfahrung? Weil ich finde das halt immer so mega spannend, wenn Menschen jetzt irgendwann dann im Thema Hund sind Hundetrainer, arbeiten jetzt mit Tierschutzhunden, sind seit Jahren dabei. Irgendwann vergisst man das ja, wie man mal selber angefangen hat. Und ich vergesse das nie. Ich erinnere mich auch jeden Tag daran, weil ich nämlich solchen Menschen heute helfe. Und weil ich will nie vergessen, wie ist das, wenn jetzt Tante Erna da mit ihrem Hund gerade Probleme hat und der klammert vielleicht, der beißt, der attackiert vielleicht. Wie fühlt die sich aktuell zu der Zeit? Heute, ne? 1000 Informationen, alles durcheinander, jeder ist ein Experte, jeder hat eine Meinung, das darfst du heute gar nicht mehr, nein, sagen ist ganz schlimm, alles geht mit Liebe und Geduld. Was ist bei dir passiert? Erzähl mal.
Ja, also ich habe mir eben vor 6 Jahren, habe ich mir auch meinen ersten eigenen Hund angeschafft, habe ich heute dabei. Da war das auch nicht drüber nachgedacht, ne? Gesehen, gesagt, oh, die Rasse gefällt mir gut. Man hat sich natürlich belesen, man hat natürlich geguckt, passt das so zu mir und was möchte ich denn mit dem machen und so weiter.
Aber man liest doch eigentlich immer nur das, was man sich wichtig ist, oder?
Genau, man liest das, was man selber möchte eigentlich, ne? Ganz klar.
Und der passt.
Und dann holt man sich letztendlich in eine, gut, sei mal dahingestellt, in eine Mietwohnung, einen Dobermann. Und man sagt, ja, ein Dobermann-Welpe, ja, der war ja noch ganz klein, süß, alles total toll. Habe mich aber auch gleich bemüht und habe mich in einem Dobermann-Verein angemeldet und hatte eigentlich gehofft oder war eigentlich auf dem Stand, ja Mensch, die haben ja ihr Leben lang nur solche Rassen gehabt, also die, hauptsächlich eben Dobermänner, und die werden sich ja auskennen. Also die werden mir ja helfen können bei der Erziehung etc., mich beraten, vielleicht machen wir ein bisschen was auf dem Hundeplatz. Also das war so meine Vorstellung. Ne, ich wollte natürlich auch auf keinen Fall irgendwie was verkehrt machen, wollte dem Hund natürlich auch gerecht werden und habe dann, bin dann da eingetreten. Dann kamen gleich Sachen von wegen, ja, Erziehungshalsbänder, also ganz enge Ketten, Korallenhalsbänder, also Würger, Stachelwürger. Alles solche Geschichten und du musst.
Also gleich von in jungen...
Gleich von Anfang an. Und dabei habe ich natürlich, ich habe unfassbare Bauchschmerzen gehabt, muss ich sagen. Also ich habe viel ausprobiert, ich habe unfassbar viele Fehler gemacht bei diesem Hund. Ne? Und ich bin froh, dass wir trotzdem jetzt wieder so ein gutes Verhältnis haben, was wir uns jetzt aber wieder hart erarbeiten mussten einfach.
Also vielleicht nur mal als Beispiel, ich war auch in einem Hundesportverein mit meiner Welpendame damals, Lina. Und ich saß dann da, sollte zugucken, wie die gerade trainieren. Und da war ein junger Mali. Werde ich nie vergessen. 12 Wochen, 13 Wochen. Und der hat dann Stress gehabt, weil die sich da bewegt haben. Und dann hat der Verein, also die da gearbeitet haben, dann irgendwann gesagt, jetzt beruhigt doch den Hund mal. Also den Mali, den kleinen Welpen da. Hm. Der hat sich nicht beruhigen lassen. Und dann ist der los in den Raum rein. Ich werde das nie vergessen, weil ich saß da mit meinem Hund und habe das so die ganze Zeit beobachtet. Und dann kommt er wieder mit so einem kleinen Stachelhalsband. Und dann haben die den Welpen das drüber gemacht und dann hat er da ein paar vertachtelt bekommen. Und da hatte ich noch keine Ahnung von. Da habe ich schon gedacht, ja, so, wow.
Genau, und das krass ist eben das, man hat ein schlechtes Bauchgefühl, man vertraut aber irgendwie vertraut darauf, ja, dass die Leute
wissen, was sie machen.
Wissen, was sie tun. Und ja, das ist ja natürlich, ja, das ist tatsächlich auch heute das, was ich allen Menschen, die sich irgendwie, die mir erzählen, sie schaffen sich Hunde an oder adoptieren Hunde etc., sage, wenn ihr euch einen Hundetrainer sucht, ihr müsst mit diesen ganzen Methoden, müsst ihr im Reinen sein für euch.
Absolut.
Ja. Das ist ganz wichtig. Man sollte nie was machen, wo man schon irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl hat. Dann sollte man sich lieber distanzieren und sucht sich jemand anders. Weil es gibt immer fachkompetente Menschen, wo es dann auch passt.
Ja, okay. Was da passiert? Also wie ging es dann weiter, sagen wir es mal so?
Ja, Ende vom Lied war, der Hund wurde frustrierter und frustrierter und frustrierter. Dann fing draußen das mit dem Leinenthema an. Also in der Leine springen, in der Leine zerren. Dann fing es irgendwann an, dass er mich korrigiert hat. Das habe ich natürlich noch gar nicht so viel vollgenommen, weil ich gar nicht das Auge dafür hatte, was mein Hund da gerade macht. Für mich ist der Hund hochgesprungen. Ne, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet, hat der Hund mich korrigiert. Mhm. Dann kamen die ersten Schnapper, dann kam irgendwann das erste richtige Umdrehen und das erste richtige Beißen mir gegenüber. Mhm. Ne, also jedes Mal, wenn ich ihn dann quasi irgendwie zurückhalten wollte, hat er sich eben umgedreht und hat umgelenkt und hat dann angefangen, mich anzugreifen.
Ja, okay.
Ja,
wie fühlt man sich da?
Ganz schlecht, ganz schlecht. Also man zweifelt wirklich ganz extrem an sich selber. Mhm. An dem, was man irgendwie gelesen hat, was man geraten bekommen hat, an diesem ganzen, Bubble und man verzweifelt einfach auch irgendwann.
Ja. Dann wird man, ich weiß nicht, wie das bei dir war, dann wird man irgendwann sauer, wütend, unfair.
Unfair.
Ja, also,
ganz großer Punkt, unfair werden.
Und dann nimmt dieser ganze Lauf, so war es bei mir ja damals auch. Und irgendwann waren meine Hunde immer nervöser, immer gestresster, immer gefährlicher.
Ja.
Und ich war immer mehr auf der Suche nach Leuten. Es muss mir doch einer sagen können, wie es geht.
Ja, genau.
Wie ging es weiter dann bei dir?
Dann ging es weiter, dass ich zu einer großen, renommierten Hundeschule gefahren bin. Die Trainerin, die war kompetent, keine Frage. Aber die war für ihn in seinem Stadium, in dem er sich schon befunden hat, war sie eben nicht mehr kompetent. Also dann fing es an, diese ganzen Geschichten, Futterbeuteltraining. Du musst den Futterbeutel werfen und quasi eigentlich Impulskontrolle. Mhm. Ne, also ganz viel Impulskontrolle hatte ich mit ihm vorher auch immer schon gemacht. Ne? Wie gesagt, habe ich mir immer YouTube etc., das gab es ja, alles irgendwie selber angeeignet. Dann habe ich mit dem Futterbeutel trainiert und zu Hause so ein paar Regeln aufgestellt. Da ging es so hauptsächlich auch mit darum. War auch alles schön und gut, bis ich den Futterbeutel irgendwann, als er ihn mir gebracht hat, nicht schnell genug aufhatte. Mhm. Ende vom Lied war, er hat mich korrigiert, er ist mich angesprungen, er hat versucht, mich zu schnappen, weil ich diesen Reißverschluss nicht schnell genug offen hatte. Also Frust.
Okay. Ja.
Da war dann der Rat von dieser Hundetrainerin, ich soll mir aus dem Baumarkt eine 3 Meter Kette besorgen und wenn der Hund sich so hochfährt, soll ich den Hund irgendwo am Baum anbinden, bis er sich wieder runtergefahren hat. Wieder erwarten, ich bin dann immer mit so einer 3 Meter Kette, die habe ich dann überall mit hingeschleppt, wo ich Futterbeuteltraining machen wollte, dann habe ich die an den Baum gebunden.
Ja.
Er wurde frustig, weil ich den Futterbeutel nicht schnell genug auf hatte. Ich nehme den Hund, setze den da an den Baum, klinke den in diese 3 Meter Kette ein und der Hund macht gar nichts. Der hat sich da nicht runtergefahren, der hat das gar nicht verstanden.
Ja,
also der Hund hat das überhaupt nicht verknüpfen können, weshalb er jetzt da an dem Baum sitzen muss. Für ihn war die Situation doch entspannt eigentlich. War doch alles gut. Er hatte mich zwar korrigiert, aber für ihn war das doch so.
Ja, genau. Also es tritt ja dann immer
wieder auf.
Es
hatte gar keinen Sinn einfach. Es hatte überhaupt keinen Sinn.
Ja, okay.
Ne? Und im Endeffekt, auf gut Deutsch, ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube sagen darf, im Endeffekt den Arsch gerettet, hat mir die Rettungshundestaffel.
Ah, okay.
Wo ich dann letzten Endes eingetreten bin. Sehr, sehr kompetenter Ausbilder. Mhm. Wirklich. Und die haben mir mit diesem Hund, alleine auch durch diese Arbeit, diese gemeinsame Arbeit mit dem Hund, wir haben uns dann auch öfters mal privat getroffen, und die haben mir so unglaublich viel gegeben. Das war wirklich der Punkt, wo ich kurz davor war, den Hund abzugeben.
Aber
weil ich wirklich dachte, ich schaffe es nicht
alleine. Was war dann aber der Unterschied? Also was haben die denn jetzt...
Der Unterschied war, dass ich kompetente Menschen hatte, die mein Problem erkannt haben, die das Problem verstanden haben.
Was war's denn?
Die mich nicht abgewertet haben.
Ja.
Na, also Hauptproblem war natürlich auch Kommunikation mit ihm. Ne? Ich habe die Führung nicht... Also er hat die Führung gehabt in unserer Beziehung. Und ich kam dann auf einmal eines Tages daher und sage so, mein Freund, ich möchte jetzt gerne die Führung wieder zurückhaben. Damit war der Hund natürlich überhaupt nicht einverstanden. Na, das heißt, wir mussten das wieder so switchen, dass wir das wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht kriegen. Ne? Ich habe den Hund auch, ich habe den unglaublich vermenschlicht zum Beispiel. der durfte zu Hause alles, der durfte sämtliche freie Entscheidungen treffen etc. Also alles, was für ihn als sehr unsicheren Hund und sehr, sehr wesensinstabilen Hund eigentlich grundverkehrt war.
Also grundsätzlich ist es dann so, dass ihr aneinander vorbeikommuniziert habt.
Genau, komplett.
Und dass oft wieder im Konflikt gearbeitet wurde, obwohl zu Hause, in deinem Kopf und so ganz, ganz viele. Ja, okay. Es spiegelt sich immer wieder, es ist am Ende immer dasselbe. Okay, wie bist du dann aber jetzt zu deiner Arbeit gekommen? Also wie, also ich meine, du hast jetzt als Privatmensch, Privatperson dieselbe Odyssee wie hunderttausende Menschen durchgemacht.
Genau.
Wie kam es jetzt aber, dass wir jetzt am Ende jetzt hier sitzen und uns über Hunde unterhalten, weil du da arbeitest in dem Bereich?
Genau, also letztendlich, ich habe eine Ausbildung gemacht zur tiermedizinischen Fachangestellten. Mhm. Ja, also Tierarzthelfer für diejenigen, die jetzt nicht, damit nicht wirklich was anfangen können. Habe dann durch dummen Zufall tatsächlich die Stelle da in der in dem Tierheim bzw. tierheimähnliche Einrichtung bekommen.
Ah, cool.
Und dann bin ich da so reingeschlittert, habe mich eigentlich total gefreut, weil Hunde ist eben auch total meine Welt.
Mhm.
Na, und jetzt den ganzen Tag nur noch Hunde um sich zu haben, war für mich dann so ein Träumchen eben.
Okay.
Aber auch da musste ich eben mit meinen Aufgaben wachsen, das war einfach so. Ne? Also da hatte ich auf einmal ganz andere Probleme und ganz viele unterschiedliche Charaktere und sich dann mit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen, zu gucken, was funktioniert bei dem, was funktioniert bei dem nicht.
Spannend, spannend. Also das heißt, okay, du bist per Zufall da reingekommen, hast dann jetzt natürlich mit Hunden zu tun gehabt, die auffällig sind. So, dann spannen wir jetzt den Bogen wieder zurück.
Genau.
Auffällige Hunde, haben wir schon drüber gesprochen. Wir nennen es jetzt mal, die jetzt halt auch wirklich was machen. Also wir reden jetzt erstmal noch nicht davon. Oder anders, das ist doch eigentlich, ist doch spannend, weil wir sehen das jetzt aus der Perspektive, ein auffälliger Hund ist wirklich, der dann auch sich mal umlenkt, der auch mal zubeißt, der eine Meinung hat, der. Aber wie ist denn das gesetzlich? Also was ist denn ein auffälliger Hund?
Ja, also gesetzlich gibt es ja diese Gefährlichkeitseinstufung eben, ne? Mhm. Da gibt es dann die Gefährlichkeitsvermutung von Gesetzes wegen her. Das sind zum Beispiel diese Rasselisten, die so bekannt sind. Ne? Also jedes Bundesland legt das ja für sich selbst fest. Und es gibt auch in jedem Bundesland das eigene Gesetz zum Thema gefährliche Hunde.
Ja.
Also das ist schon sehr krass unterschiedlich auch
macht das
teilweise.
Aber Sinn? Also jetzt aus deiner Perspektive, macht es Sinn, eine Liste zu haben? Weil es ist immer so ein Riesenthema. Ne? Also Millionen Menschen schreien, auf gar keinen Fall. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie das ist auch wirklich jetzt meine persönliche Meinung, ne, wir müssen aber schon Unterschiede machen. Also wir müssen schon mal drüber reden.
Genau, absolut. Problem ist, dass wenn man sich so die Statistiken gerade aus den letzten Jahren anguckt, da steht eben nicht der Pitbull ganz oben mit den meisten Beißvorfällen, sondern der Schäferhund beispielsweise.
Ja, ja.
Ne, der Schäferhund, Labradore sind ganz weit mit oben. Die Dunkelziffern natürlich sind unbekannt. Ja, na klar, da kann es noch viel, viel mehr geben. Da kann es auch mit Pitbulls noch viel, viel mehr Vorfälle geben oder wie auch immer.
Mhm.
Im Endeffekt ist es aber so, dass jeder Hund beißen kann.
Ja.
Jeder Hund kann seine Zähne benutzen. Und jeder Hund, der gelernt hat, seine Zähne zu benutzen, ist eben als er ist prinzipiell erstmal als gefährlich zu sehen.
Mhm.
Ne, und dementsprechend abzusichern. Das ist ja ganz wichtig.
Mhm.
Ja.
Aber wie ist deine Erfahrung? Weil das ist immer so ein Streitpunkt. Weil ich bin immer der Meinung, ja, jeder kann gefährlich werden. Jeder, also, nee, eigentlich nicht. Also, ein Mops ist schon echt schwer.
Also,
ich meine, klar,
ich
es gibt
aber
auch
in der ganz kurzen Schnauze liegen, dass die gar nicht richtig beißen können damit.
Ja,
mehr.
Genau. Aber weißt du schon, was ich meine? Klar, es gibt jetzt Krankheiten und so weiter.
Ja, na klar.
Aber wir müssen ja darüber sprechen, so, ich meine, so ein Kangal, so ein Pitbull, so ein Amstaff. Die sind doch schon per se, können die doch eigentlich an sich gefährlicher werden. Also
ja, ich denke auch, dass es da viel, hängt es natürlich auch mit der Genetik zusammen. Ja, wofür wurden die Hunde mal gemacht? Wofür sind die Hunde da? Was haben die eben, was bringen die genetisch einfach mit?
Ja.
Auch an Potenzial dazu eben auch wirklich mal zu sagen, ey, jetzt ist aber Feierabend hier und dir hänge ich jetzt mal irgendwie im Arm. Ne?
Ja.
So, dann liegt es natürlich auch an der Beißkraft. Natürlich bringt ein Chihuahua nicht die Beißkraft auf, die jetzt ein American Stafford Terrier mitbringt.
Ja, ja, genau.
Ne? Das ist einfach so.
Ja.
Ne? Ja, es ist schon berechtigt und es ist ja damals auch, also diese Rasselisten, wenn man da jetzt mal ein bisschen in der Zeit zurückgeht, das waren ja damals auch Hunde, die immer für ein bestimmtes Milieu irgendwo gehalten wurden.
Genau.
Ne? Die auch dementsprechend dann immer ausgebildet wurden. Da gab es ja damals auch mal eine ganz, ganz krasse Zeit, wo wirklich gerade diese Hunde natürlich dementsprechend ausgebildet wurden, irgendwo so halb im Schutzdienst oder weshalb es jetzt ja diese Listen gibt. Also weshalb diese Hunde ja jetzt da draufstehen. Ja, das hat immer, ja einen Grund.
Das hat ja einen Grund, ja genau. Ich bin ja auch immer so der Meinung. Ne? Also es ist schon anders, wenn du jetzt mit einem Rotti ein Problem hast, weißt du, oder ein Kangal von alleine sich losgerissen hat und über die Wiese rennt.
Absolut.
Oder der Border Collie. Oder der Collie. Oder ne, der Golden Retriever. Natürlich gibt es auch Labbis, die gefährlich sind und so weiter. Das entpuppt sich ja jetzt auch immer mehr, ne, durch wahllose Zucht und so weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass man einfach darüber sprechen muss, über Haltungsbedingungen und so weiter. Wer kann sich jetzt hier eigentlich einen Kangal holen?
Ja.
Wer kann sich jetzt hier drei Dobermänner auf dem Grundstück? Also, weißt du, wie ich jetzt meine? Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema.
Und
vielleicht könnt ihr ja auch mal unter dem Video oder im Podcast per E-Mail oder so kommentieren, was eure Meinung da so ist. Aber ich finde schon, dass man... Rasselisten sind albern, da brauchen wir uns nicht, finde ich jetzt so. Aber trotzdem muss man irgendwie sagen so, naja, aber einen gewissen Unterschied müssen wir schon irgendwie machen.
Genau, und da wäre es, glaube ich, auch sehr sinnvoll. Also ich finde zum Beispiel diesen Hundeführerschein, der jetzt in Niedersachsen eingeführt, ich glaube, der ist eingeführt, ja? Genau, den gibt es da, glaube ich, definitiv.
Weiß ich jetzt auch gerade gar nicht so
schon,
genau,
ob
das jetzt...
Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr sinnvoll, die ganze Sache, wenn es eben auch natürlich bestimmte Voraussetzungen, also... Die müssen halt einfach erfüllt sein, auch in diesem Hundeführerschein.
Mhm.
Na, also jetzt wahllos zu sagen, wir picken da uns jetzt 5, 6, 7 Fragen raus, fände ich persönlich jetzt Blödsinn.
Mhm.
Na, wenn, dann müssten das schon auch irgendwo rassespezifische Fragen sein.
Ja.
Dann Thema Mali zum Beispiel. Das ist ja so ein ganz großes, ist ja aktuell der Hype. Gibt es ganz viele Filme und jeder findet die toll und jeder möchte die haben, weil die sind ja so super und so anhänglich und dies, das.
Katastrophe.
Gehören für mich persönlich nicht in private Hände, außer man kann nachweisen, dass man mit diesen Hunden arbeitet.
Okay,
also, dass man
das sehe ich aber
mit diesen
auch bei
Hunden irgendwie eine gewisse
Hunden.
Arbeit nachgeht, weil die brauchen das einfach.
Das sehe ich aber auch bei anderen Hunden, ob das jetzt auch im
Hütehunde mitten in der Innenstadt, schwierig.
Ja, das ist
schwierig
ganz, ganz
einfach,
schwierig.
Ja,
das muss man irgendwie immer mehr in den Fokus rücken. Eignet sich ein Border Collie oder ein Australian Shepherd oder ein Kettle Dog oder für die Familie im 6. Stock?
Genau, so. Und da kommt dann nachher Border Collie schnappt das Kind, weil Kinder spielen auf dem Grundstück.
Und dann wird eingestuft.
Dann wird er eingestuft oder wird ganz und gar abgegeben, weil um Gottes Willen, der macht ja jetzt Probleme. Ja, vielleicht verhält er sich aber auch einfach wie ein Border Collie.
Wie ein Hund.
Einfach
wie ein ganz normaler
na
Hund.
Klar.
Ja. Okay, also du bist dann da quasi reingerutscht, hast jetzt Erfahrungen dann ja persönlich selber gesammelt mit Hunden. Das heißt, also du hast den Beruf ja angetreten und jetzt bei euch in der Einrichtung kommen ja auch Hunde an, die, wer kommt da eigentlich an?
Ja, also bei uns kommen Hunde an, die zum Beispiel sichergestellt sind, die erstmal verwahrt werden, aufgrund von irgendwelchen Geschichten, dass eben Menschen jetzt, kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, jetzt den Sachkundenachweis, Wesenstest etc. eben nicht gemacht haben oder da überhaupt keine Mitarbeit zeigen.
Beschlagnahmt wurden quasi.
Richtig. Mh. Und die sind dann quasi erstmal sichergestellt, also erstmal verwahrt. Bei uns kommen Fundtiere an auch, also Hunde, die draußen irgendwie aufgefunden wurden und die kommen dann... über die Tierrettung eben werden die bei uns oben eingestellt. Der Großteil, toi toi toi, wird wieder abgeholt von ihren Besitzern, weil die einfach ausgebüxt sind irgendwo. Ne? Gibt aber auch ein paar Hunde, die halt hängen bleiben und die werden dann einfach neu vermittelt. Na, also bei uns kommt tatsächlich keine Hunde von privat an, sondern also keine Privatabgabetiere, sondern wirklich nur alles, was irgendwie behördlich oder als Amtshilfe fürs Veterinäramt zum Beispiel eingestellt wird.
Okay.
Sowas.
Jetzt passiert draußen etwas. Also ein Hund ist jetzt auffällig geworden. Da hatte ich ja gerade gefragt, was ist für uns auffällig? Aber was wird denn heutzutage angezeigt auch? Also gibt es da auch Sachen, wo man drüber diskutieren könnte, was da...
Also per Gesetzeslage heißt es, wenn eines der 6 Regelbeispiele erfüllt ist, kann man sich durchlesen. Hundegesetz Land Sachsen-Anhalt. Na, da gibt es tatsächlich so 6 Regelbeispiele.
Okay.
Und von denen müsste eins erfüllt sein. Da stehen tatsächlich auch Geschichten drin von wegen Thema Anspringen. Also wenn mein Hund jetzt kommt und mein Hund springt dich an mehrmals und du fühlst dich dadurch bedroht und bringst das zur Anzeige, dann steht der Hund natürlich schon mal im Fokus und wird vermutlich auch als sogenannter Vermutungshund dann. Das heißt, da besteht die Vermutung einer Gefährlichkeit des Hundes als gefährlich
anspringen.
Abgestempelt.
Okay. Also das heißt, jeder da draußen kann, wenn er von einem Hund angesprungen wird, Anzeige erstatten und das wird dann erstmal...
Prinzipiell, natürlich wird man das nachweisen müssen, ne?
Ja.
Natürlich, wird man das nachweisen müssen und vielleicht auch irgendwie Verletzungen dadurch erlitten haben müssen, wie auch immer. Okay. Es ist halt gesetzlich nicht so ganz klar geregelt. Also okay, das steht dort so drin. Ich denke aber, dass jede Kommune dann das nochmal für sich entscheiden wird, diesen Fall aufrollt. Die gucken sich das natürlich an, die gucken sich beide Seiten an. Aber so eine Gefährlichkeitseinstufung für einen Hund geht schon recht schnell, erfahrungsgemäß.
Okay, weil was ich mich da immer bei frage, ist ja natürlich, da müssen sich ja die Behörden unheimlich viel mit Dingen auseinandersetzen.
Ja.
Also, weil heutzutage, ich glaube, wir haben das selber schon erfahren. Also ich werde ja auch oft in der Arbeit kritisiert oder ne, und so weiter. Jeder kann ja heute seinen Senf dazugeben und anonym anzeigen und raus und bla und bla. Und die müssen sich ja ständig alle damit beschäftigen. Ne? Also ist ja schon Wahnsinn eigentlich. Okay, jetzt hat ein Hund was gemacht. Also wir reden jetzt mal, er hat jetzt zugebissen. Also ist jetzt wirklich was passiert. Wie ist da so der Werdegang? Jetzt kommt eine Anzeige, das geht natürlich dann an die Behörde.
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da?
Genau, muss man jetzt im Auge behalten. Gefährlichkeitseinstufung gibt es zwei verschiedene. Einmal die per Gesetz. Mhm. Das sind zum Beispiel eben diese vier Rassen bei uns in Sachsen-Anhalt, die eben auf der Rasseliste stehen. Und deren Phänotyp. Mhm. Also es wird immer nach Phänotyp entschieden, ob dieser Hund eventuell eine Rassezugehörigkeit hat oder also nicht.
Das heißt, Phänotyp heißt jetzt, sieht er denn so
optisch
aus?
Genau, optisch, das optische Richtung, Erscheinungsbild. Genau. Ne? Das heißt, wenn das jetzt ein Mix ist aus Labrador und, weiß ich nicht, Beagle, der sieht aber exakt so aus wie ein American Staffordshire Terrier, dann kann der per Gesetzeslage auch prinzipiell als gefährlich eingestuft werden erstmal. Ja. Und dann gibt es eben diese behördliche Einstufung, die eben durch irgendwelche Vorfälle passiert dann. Ne?
Okay.
Das heißt, wenn der Hund jetzt ernsthaft zugebissen hat, dann wird der Halter erstmal Post kriegen. Also dann muss das zur Anzeige gebracht werden, übers Ordnungsamt, Polizei, wie auch immer. Na, würdest du mich jetzt anzeigen, dann würde ich irgendwann Post vom Ordnungsamt kriegen. Das würde gar nicht so lange dauern. Mhm. da steht dann eben drin die Auflagen, die ich dementsprechend zu erfüllen habe. Na, das ist einmal... Also
ja, ja.
Wollen wir gleich?
Ich sag dann gleich. Mir ging es jetzt nur darum, weil viele kontaktieren uns, da ist was passiert, jetzt holen die meinen Hund ab und so weiter.
Ja.
Ist ja aber nicht so.
Also, nein.
Genau.
Also, nein, um Gottes Willen. Also die kommen nicht direkt zu mir mit Polizei und Veterinäramt und bla und kassieren den Hund ein. So ist es nicht. Also man hat schon Chancen. Und man hat viele, viele Chancen, bis es denn endlich soweit oder bis es denn irgendwann soweit ist.
Ja.
Okay. Dass man den Hund dann quasi verwahrt oder sicherstellt und irgendwie
also
in eine Einrichtung bringt dafür. Genau, also es wäre tatsächlich das Thema, dass ich dann zum Beispiel die Kennzeichnung erstmal nachweisen muss beim Ordnungsamt. Ne? Seit 2009 müssen ja alle Hunde oder alle Hunde, die nach 2009 auch geboren sind, haben eben eine Kennzeichnungspflicht. Hier in Sachsen-Anhalt ist auch nicht in jedem Bundesland so, zumindest nicht mittels Transponder, also mit dem Chip, was man so kennt, ne? Gechippt. Ja. Muss eine Hundehalterhaftpflichtversicherung nachweisen. Das ist das Nächste. Und dann kommt man in diese ganzen Geschichten rein. Persönliche Eignung, Zuverlässigkeit.
Wie kann ich das beweisen?
Ja, tatsächlich kann ich dir das gar nicht so ganz genau beantworten. Okay. Steht im Gesetz auch nicht festgeschrieben.
Ist dann wahrscheinlich
ich denke, das wird auch jedes Ordnungsamt wieder für sich handhaben.
Wie kooperiert man? Ne? Meldet man sich schnell?
Genau,
ist man pünktlich,
richtig. Zuverlässigkeit auf jeden Fall.
Ja, okay, alles klar. Okay.
Natürlich auch, dass man jetzt keine Straftaten im Sinne von Mord, Totschlag etc. begangen hat. Ja, das sieht man ja eben, ne, wenn man das Führungszeugnis einreicht oder erweitert das Führungszeugnis.
Ja, okay.
Da stehen ja solche Geschichten auch dran. Ne? Das ist auch so ein bisschen zum Thema persönliche Eignung eben. Ne? Im Gesetz steht auch zwecks psychische Erkrankung. Wie man das jetzt nachweist, regelt wahrscheinlich auch wieder jede Kommune für sich.
Ich glaube, könnte ich mir vorstellen, das hat auch einfach da so mit zu tun, hey, du bekommst Post. Reagierst du da drauf? Kümmerst du dich?
Genau,
rufst
richtig.
Du an?
Also
und dann
das
merkt man
das
ja
wird
schon.
Sehr, sehr hoch gewertet.
Naja, ist ja aber auch richtig.
Ist aber auch richtig,
ist aber auch richtig, genau. Okay, also das bedeutet, es gibt Post, da steht dann drin, okay, was ich jetzt erstmal machen muss.
Genau, richtig.
Okay, wie, jetzt gehen wir mal einen Weg. Ich bemühe mich.
Ja.
Also, wie könnte es dann weitergehen im Idealfall?
Genau,
also,
dann gibt es eine 3-Monats-Frist, bis man den Sachkundenachweis eingereicht haben muss.
Okay.
Na, also binnen von 3 Monaten muss man eben, also man muss dann diese Haltungserlaubnis quasi erstmal ja beantragen.
Ja.
Und das steht aber auch in dem Schriebs drin, den man dann eben bekommt. Ne? Haltererlaubnis beantragen, dafür eben Kennzeichnung, bla bla, dies, das. Beantragt diese Erlaubnis und kriegt vom Ordnungsamt, von der Behörde, dann eben ein Schriebs, dass man diese Erlaubnis beantragt hat.
Mhm.
Na, das ist quasi nur ein Nachweis dafür, dass man jetzt sich bemüht und die Erlaubnis beantragt hat. Man hat dann während der gesamten Zeit, wenn man mit diesem Hund unterwegs ist, man darf den auch keinem anderen mehr irgendwie in die Hand drücken. Mhm. Also es gilt wirklich nur noch Halter und Hund als Kombi. Mhm. Und muss dann eben diese Erlaubnis oder dieses Schreiben, was man eben bekommen hat, dass man die Erlaubnis beantragt hat, muss man immer mitführen und ein gültiges Personaldokument.
Ah, okay.
Wenn man mit dem Hund spazieren geht, diese Haltung dieses Hundes gilt bis zu dieser Erteilung der Erlaubnis durch die Behörde erstmal als erlaubt.
Okay.
Deshalb brauche ich eben auch nur diesen Schriebs und gültiges Personaldokument und darf so lange diesen Hund erstmal weiter führen. Mhm. Natürlich auch unter Auflagen, Maulkorb, Leinenpflicht.
Ja, das würde ja alles in dem Schriebs stehen.
Genau, also außerhalb von abgeschlossenen Geländen.
Genau.
Na, also das steht schon alles damit drin. Und eben, man kriegt gleich eine ganze Liste von Sachverständigen, ne, wo man dann zum Beispiel eben den Sachkundenachweis auch belegen muss.
Also,
das ist
da
ja so eine Haltergeschichte.
Genau, okay.
Ist auch alles öffentlich, also selbst wenn man das jetzt nicht mitbekommen würde,
kann man
es ist alles öffentlich im Internet einsehbar. Ne? Diese ganzen Listen, die Kontaktdaten, wo man sich hinwenden kann, dies, das. Dann hat man eine 3-Monats-Frist, um diesen Sachkundenachweis zu belegen. Ne? Das ist ein Sachkundenachweis nach § 11 zum Führen von gefährlichen Hunden.
Was muss man da machen?
Also jetzt für da gibt es einen Theorie- und einen Praxisteil.
Okay.
Auch der komplette Theorieteil, das ist hier so in Sachsen-Anhalt, ist im Internet einsehbar. Also dieser ganze Fragebogen, den kann man sich ausdrucken. Da sind natürlich die ganzen richtigen Antworten angemarkert. Den kann man,
könnte man
auswendig lernen. Und kreuzelt halt die Antworten, die man auswendig gelernt hat, dann im richtigen Sachkundenachweis, wenn man den dann machen muss, man die in der Theorie halt dann an.
Ich glaube, das ist immer alles ein bisschen schwierig zu bewerten. Ja? Wer schreibt diese Fragen? Also wer sitzt dahinter? Haben die wirklich Erfahrungen mit solchen Hunden und so? Aber am Ende muss man ja auch sagen, irgendwas muss man ja machen. Also weißt du, wie ich jetzt meine? Ja. Also,
na klar, man muss ja irgendwie...
Irgendwas
irgendwie
muss
müssen
man
sich
ja
die Menschen ja beweisen.
Ja, genau. Ich habe auch schon so oft mal gesagt, du kannst ja auch so einen Sachkundenachweis, so einen Wesenstest, das ist alles üben, auswendig lernen, Situationen stellen. Du kannst das ja gut performen und am Ende bleibt der Hund ja trotzdem irgendwie gefährlich.
Natürlich.
Aber trotzdem bin ich der Meinung, man muss ja etwas machen. Also man muss den Leuten ja auch erstmal sagen, hey, das musst du mindestens können und das musst du mal machen. Dann, dass man ja auch den Hund und den Menschen geistig ein bisschen fordert, ein bisschen einschätzt. Also es ist schon richtig, aber natürlich könnte man auch da jetzt wieder drüber diskutieren, aber will ich jetzt gar nicht so thematisieren. Jetzt bemühe ich mich, jetzt mache ich den Sachkundenachweis. 3 Monaten, habe alles gemacht, was ich soll. Wie könnte es dann im Idealfall ausgehen?
Dann geht es im Idealfall so aus, dass man den Wesenstest dann auch noch besteht. Für den Wesenstest hat man ab Gefährlichkeitseinstufung oder gesetzlich ab Anschaffung einer dieser Hunde von dieser Rasse eine 6-Monats-Frist. Mhm. Ist ein bisschen schwierig zu betrachten. Also es kann durchaus sein, dass gerade bei sehr jungen Hunden die sachkundige Person eben, die dann diesen Wesenstest durchführt, beantragt oder in Auftrag gibt, dass man den Sachkundenachweis, den Wesenstest oder einige Teile davon nochmal wiederholen muss. Mhm. Weil wenn ich jetzt gucke vom Gesetzgeber her, ich schaffe mir jetzt einen Welpen an, Pitbull, der ist 12 Wochen alt, ich hole den ab und der muss binnen von 6 Monaten den Wesenstest machen. Mhm. Das heißt, dann wäre der 9 Monate.
9 Monate. Mhm.
Na, und mit 9 Monaten ist natürlich das Wesen noch nicht so stabil und so ausgeprägt, dass man jetzt da sämtliche Situationen bewerten könnte, wie sich der Hund jetzt verhält.
Ja,
da ist ja viel noch Spieltrieb und viel noch Neugier etc.
Ja, genau.
Na, und da kann es dann tatsächlich passieren, dass man den Wesenstest dann nochmal wiederholen muss. Mhm. Ist halt auch eine Kostenfrage. Muss man jetzt schlichtweg so auch mal drauf eingehen. Ne? Natürlich, ein Hund ist Luxus, sehe ich zumindest so. Ne? Wenn ich mir das nicht leisten kann, dann gerade bei diesen Rassen, weil man weiß es ja, man kann ja alles lesen. Ja. Man kann ja alles nachlesen und nachschlagen und sich beraten lassen. Ist natürlich trotzdem ein Riesenkostenfaktor. Ne? Wenn wir jetzt mal weiter bei den Hunden bleiben, die jetzt wirklich aus privater Hand, die irgendwie gebissen haben oder ganz und gar dann im Tierheim sitzen irgendwann später, ne? weil das halt alles irgendwie nicht passiert ist. Geht es halt zum Wesenstest und da kann es eben passieren, dass wenn der Hund durch den Wesenstest fällt, dann kriegt der Hund nochmal eine Chance, den Wesenstest nochmal zu belegen. Ich weiß gar nicht genau, wie oft das möglich ist.
Klar, ist ja jetzt egal, wie oft kann man den wiederholen. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, ich bestehe den.
Genau.
Danach alles wieder safe oder bin ich trotzdem irgendwie gebrandmarkt?
Ja, also beim Wesenstest gibt es ja dann zwei Varianten. Einmal kann man sich von der Leinpflicht befreien lassen und einmal ausschließlich von der Maulkorbpflicht. muss dann eben der Prüfer, der das abnimmt, dann auch dementsprechend entscheiden, okay, ne, ob das dann so läuft. Da gibt es natürlich zwei unterschiedliche Teile dann auch.
Ja,
ne,
ja,
der eine Teil mit Leine, der andere ohne Leine. Mhm. Der Hund muss schon etliche Situationen wirklich gut durchstehen.
Mhm.
Ne, kann man aber eben auch für üben. Das sind natürlich dann die ganzen gestellten Situationen, ne, was du
ja, ich bin, bin mir immer nicht so sicher, ob das so realistisch ist. Also, ob das
dann im Alltag auch so funktioniert mit dem Hund,
ist nochmal eine andere
ist halt
Geschichte,
die andere Geschichte.
Aber gut, das soll ja auch gar nicht so das Thema sein. Ist der Wesenstest jetzt gut? Ja, nein. Das ist wahrscheinlich schon wieder ein separates Thema.
Na klar.
Da könnte man sich mit jemandem unterhalten, der vielleicht so eine Wesenstests abnimmt, trainiert und so weiter.
Also faktisch wäre es dann tatsächlich so, dass der Hund zwar dann vielleicht eine Maulkorb- und Leinenbefreiung hat, kommt es dann aber nochmal zum erneuten Vorfall. Also dieser Hund wird immer kritisch betrachtet werden.
Ja, ja, okay.
Der Hund wird immer kritisch betrachtet werden. Und bei diesen Hunden, die eben einmal so eine Gefährlichkeitseinstufung hatten, ist es dann auch so, dass sobald der Halter zum Beispiel wechselt, ne, das heißt, ich kann dann den Hund plötzlich nicht mehr halten aus irgendeinem Grund und muss den irgendwie in neue Hände geben. Hatten wir auch relativ oft schon die Situation, dass die neuen Halter dann gar nichts davon wussten und dann ganz plötzlich Post vom Ordnungsamt gekriegt haben, von wegen, bei ihrem Hund handelt es sich um einen gefährlichen Hund und sie müssen jetzt das und das und das und das machen, und die Halter natürlich direkt geschockt, weil sie gar nicht um die Umstände um diesen Hund drumherum wussten. Die haben den gekriegt als netten Familienhund und alles schickitoppi.
Ja.
Ne? Und da ist es dann tatsächlich so, dass bei jedem Halterwechsel hier in Sachsen-Anhalt spätestens nach 6 Monaten, also genau dasselbe Prozedere eigentlich wieder. Ne? Also diese Erlaubnis beantragen, Sachkundenachweis machen, Wesenstest nach 6 Monaten nachweisen, unabhängig davon, wie oft dieser Hund schon einen Wesenstest bestanden hat.
Okay, gut. Jetzt gehen wir von den anderen Fall aus. Jetzt spannen wir den Bogen da wieder rüber. Die Leute machen nicht mit. So, also die ignorieren jetzt Post, die tun so, als wenn sie bestraft worden sind. Ne? So, es gibt ja so die Klassiker.
Ja,
ne? Was wollt ihr denn von mir? Mein Hund ist so lieb, da, die Alte und was weiß ich. Hat doch nur gezwickt, ist doch nur ein blauer Fleck oder ist doch nur ein kleines Loch, wollte gar nicht beißen. So diese ganzen typischen Sprüche. Genau. Und wird dann, sage ich jetzt mal, ich halte das jetzt nicht ein oder ich melde mich nicht. Wie schnell geht denn das, dass die dann jetzt kommen und den Hund wegholen?
Oh, das zieht sich.
Ja.
Also selbst wenn man jetzt, weil es ist ja tatsächlich so, selbst wenn man jetzt sagt, der Prüfer von dem Sachkundenachweis, der den Praxisteil abnimmt, der ist jetzt erkrankt und ich schaffe das binnen 3 Monaten jetzt nicht mehr, dies, das. Das kann man alles beantragen bei der Behörde. Man kann ja mit den Behörden sprechen, man kann ja kommunizieren, das ist ja überhaupt kein Problem. Ne? Und dann auch da eine Fristverlängerung beantragen etc.
Ja, ja.
Ist alles überhaupt gar kein Thema eigentlich. Wenn man sich allerdings komplett querstellt eben und zum Beispiel die ganzen Briefe einfach wegignoriert, weil man sich selber sagt, oh, kann ich sein und ist nichts Ernstes, dies, das, dann geht das irgendwann so weit und das kann sich natürlich ziehen. Man kriegt immer wieder eine Frist und noch eine Frist und noch eine Frist. Das kann sich teilweise von einem halben bis zu einem Jahr tatsächlich ziehen. Vielleicht reagiert man mal auf einen Brief dann zieht sich das halt noch mal ein bisschen.
Länger.
Mhm. Und dann geht es halt irgendwann tatsächlich so weit, dass der Hund dann verwahrt wird.
Hat der Hund... Wenn er jetzt verwahrt wird, also der wird jetzt rausgeholt, hat der Hund dann noch einen schlimmeren Stempel? Weil der Mensch, oder ist das jetzt erstmal egal?
Also der Hund dann tatsächlich nicht. Also der ist dann als gefährlich eingestuft,
der
wie das ganze
genau,
halbe Jahr schon war oder wie auch immer.
Ja, okay, also hat jetzt nicht irgendwie dann so, jetzt hast du einen richtigen Stempel, weil du da drin sitzt. Der hat zwar ein Problem, weil er da drin sitzt, meiner Meinung nach. Also,
es ist natürlich für den Hund, das ist in dem Moment ein größeres Problem, weil der Hund natürlich auch aus seinem gewohnten Umfeld rausgezogen wird.
Ja, klar, natürlich.
Wird dann irgendwo da in den Zwinger gesetzt, muss dann mit neuen Menschen zurechtkommen, muss mit neuen Umständen irgendwo zurechtkommen. Und diese Vermittlung ist natürlich deutlich erschwert, wenn ein Hund so einen Stempel hat.
Ja, okay. Gut, jetzt ist die Behörde gekommen. Der Mensch war trottelig, hat sich gewehrt. Der Hund wurde jetzt rausgeholt, der kommt jetzt zu euch.
Genau.
Jetzt ist ja die ganze Idee, die ganze Mission, Tierschutz, alles. Wir wollen ja den Hund verstehen. Wir wollen ihm ein schönes Zuhause geben. Er soll ein tolles Leben haben. Jetzt ist er bei euch. Jetzt ist er eingestuft. Jetzt habt ihr ihn übernommen. Und jetzt kommt der Interessent. Und jetzt wird es ja dann auch interessant.
Also, genau, richtig, richtig. Dann wird es richtig interessant.
Genau, jetzt kommt er zu euch. Wie ist da vielleicht erstmal die Prozedur? Also heute kommt einer. Was ist dann eure Aufgabe eigentlich erstmal?
Es ist ja teilweise so, dass wenn wir jetzt wissen, wir bekommen so einen Hund, dass es auch sein kann, dass wir zum Absichern von dem Hund eben mit rausgerufen werden oder gebeten werden, vielleicht mit dazuzukommen, dass man den Hund dementsprechend einfach dann auch mit dem Maulkorb und alleine vernünftig absichert und den sicheren Transport einfach gewährleistet bis zu uns. Wir wissen meistens nicht genau, was passiert ist. Wir können das natürlich anfordern, dauert aber immer ein bisschen ein Weilchen. Ne? Wir hören dann vielleicht, der Hund hat einen anderen Hund gebissen oder hat einen Menschen gebissen. Aber was jetzt genau passiert ist, kommt bei den Behörden oft auch nicht an. Also das ist, das wird dann, darüber wird ja irgendwann entschieden, ob dieser Hund dann eine Gefährlichkeitseinstufung bekommt oder nicht. Und da kann es halt wirklich, da wird die ganze Situation irgendwann, spielt die eben keine Rolle mehr. Wie ist das passiert? Was ist da passiert? Da hört man vielleicht mal, dass da eine Dame dran vorbeigelaufen ist an dem Hund und der Hund halt war angeleint und hat zugebissen. Ja, okay. Ne? Also es macht für uns die Sache extrem schwer eigentlich einzuschätzen.
Also im Endeffekt,
was ist da wirklich passiert?
Geht ihr da wahrscheinlich einfach immer neu ran, oder?
Genau, also, richtig. So also wir können komplett nochmal von vorne quasi, fangen wir eigentlich an.
Okay.
Ne, wir sichern den Hund ab, Maulkorb drauf. Wir testen ganz viele verschiedene Situationen aus, mit fremden Leuten, mit bekannten Leuten. Wir gucken, was der Hund vielleicht schon für Kommandos gelernt hat, was ist durchsetzungsfähig, was nicht.
Eigentlich? Also jetzt mal rein Interesse, aber ist das eure Aufgabe? Oder seid ihr eigentlich nur dafür da, nimm bitte den Hund, pack den da rein und warte,
ja,
was passiert?
Ja, jein, bisschen zwiegespalten.
Okay.
Also man macht es natürlich, weil man ja auch selber den Hund wieder vermitteln möchte und weil man natürlich den Interessenten so viel wie möglich irgendwie an Stoff geben möchte. Kann, ja. Ne? Und an Wissen vermitteln möchte einfach. Aber prinzipiell wäre unsere Aufgabe tatsächlich, die Hunde zu pflegen.
Ja, ja.
Zu versorgen.
Und das war's.
Na, von Training ist da jetzt nicht groß gesprochen. Ja. Aber wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass umso mehr wir mit den Hunden gemeinsam machen, umso mehr wir mit den Hunden trainieren, desto besser baut sich eben auch die Bindung auf und desto besser kommen wir an diese Hunde ran. Das ist eben auch, ja. Also,
klar, Absicherung ist ja auch immer da so ein großes Thema. Hatte ich ja vorhin auch so angekündigt, Maulkörbe. Wie wichtig sind Maulkörbe für euch als Mitarbeiter?
Sehr wichtig.
Ja, okay.
Sehr wichtig. Also tatsächlich handhabe ich das so, jeder Hund, der mich anbrummt, kriegt Maulkorb auf. Bis ich herausgefunden habe, was jetzt da gerade passiert ist. Und ob der Hund das tatsächlich ernst meint oder nicht. Es gibt ja Hunde, die machen ja ein Welsfass auf und da passiert eben gar nichts. Aber es gibt eben auch Hunde, die machen kein Welsfass auf und da wird sofort getackert und sofort gesagt, ey, ich habe jetzt einmal kurz gebrummt, hast du nicht gehört, Pech.
Ja,
also okay. Und so lange kriegt bei mir tatsächlich auch die Hunde, die als gefährlich eingestuft sind, die kriegen immer erstmal einen Maulkorb auf, weil man eben, bei mir persönlich, Sicherheit geht vor. Ich wurde auch schon mehrfach eben irgendwie mal getackert. Es ist nicht schön, es muss nicht sein.
Naja, aber es geht ja auch ganz schnell, dass sich so ein Ding mal entzündet und dann war's das. Dann fällt es richtig aus. Es wird irgendwas, muss was abgenommen werden. Also es gibt so viele gruselige Geschichten.
Also bei den Hunden, die es dann so wirklich, wirklich ernst meinen, da wird es eben auch gefährlich. Ne? Gerade wenn es dann noch irgendwelche größeren Rassen sind, keine Chance. Also gegen Zähne keine Chance. Nie. Ja.
Also da könnte ich jetzt so viele Gruselgeschichten erzählen, wo Menschen der halbe Arm abgerissen wurde. Wo die fast verblutet sind, wo die kollabiert sind. Und wenn da nicht irgendwie per Zufall jemand in der Nähe gewesen wäre, das ist wirklich schlimm. Ne? Also und das, es ist, finde ich, so erstaunlich, wie wenig eigentlich doch am Ende passiert, wie dumm wir teilweise mit Hunden umgehen. Also Maulkorb bist du erstmal pro. Ne?
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Genau, es gibt ja aber auch viele Kritiker, die das sagen, ist halt nicht ganz so, man müsste weniger damit arbeiten und so weiter. Aber ich bin da auch immer so ein bisschen zwiegespalten, weil Sicherheit geht vor. Wie gesagt, du musst arbeiten, weil wie blöd ist es, wenn du ausfällst, weil der
genau,
cool
das ist ja
sein
das
wolltest.
Nächste. Ja, wir mögen unsere Hände, auch alle Finger daran. Ich möchte auch keinen missen wollen.
Ja.
Und Vorsicht ist da einfach besser als Nachsicht.
Ja, genau.
Und natürlich kann man irgendwann bestimmt auch mit den Hunden wieder ohne Maulkorb arbeiten. Ja. Aber erstmal, um da erstmal hinzukommen und um zu garantieren, dass wirklich nichts Gravierendes passieren kann, davon ab, dass die Hunde, die als gefährlich eingestuft sind, ja auch bei uns, zumindest außerhalb abgeschlossener Grundstücke, natürlich auch, also außerhalb des Zwingers quasi oder des Freilaufs, natürlich auch eine Maulkorbpflicht haben. Also davon sind ja auch wir dann als Einrichtung nicht ausgenommen.
Ja klar, und vor allen Dingen, wenn jetzt dann wieder was passiert,
genau,
dann hat der Hund ja jetzt noch ein größeres Problem.
Genau, und das kann natürlich so weit gehen, gerade in der heutigen Zeit, wo eigentlich alle Einrichtungen, die mit solchen Hunden arbeiten, trainieren, die wieder resozialisieren oder wie auch immer, die sind alle brechend voll. Also wir hatten jetzt letztens das Thema auch wieder, wir haben einen Platz gesucht, auch für einen als gefährlich eingestuften Hund. Katastrophe. Wir haben durch ganz Deutschland telefoniert, wir haben letztendlich wirklich einen schönen Platz gefunden. Aber alles in allem war das sehr, sehr schwer einfach. Ne? Und dann kommt natürlich irgendwann, werden wir nicht drum herum kommen, dass auch, das wird dann alle betreffen, auch das Thema Euthanasie wieder auf den Tisch kommt.
So, jetzt haben wir Der Hund ist jetzt bei euch, ihr verwahrt ihn, so blöd wie das auch klingt, ihr trainiert mit ihm. Wie hoch, das interessiert mich jetzt auch, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den auch wieder vermittelt, wenn er ein Problem schon mal gemacht hat?
Also es kommt tatsächlich drauf an, auch ein bisschen, wie der Hund zurecht ist, gesundheitlich, sowie auch alterstechnisch. Mhm. Na, wenn das noch relativ junge Hunde sind, 40-50%. Bei älteren Hunden geht's gegen null tatsächlich.
Also die sterben dann bei euch quasi?
Das wird dann irgendwann der Weg sein, ja.
Okay. Warum ist es dann so schwer? Was der Interessent, der kommt, warum machen das viele nicht?
Genau, der Interessent, der kommt, das ist tatsächlich derselbe Werdegang, als hätte der Hund direkt bei dem Interessenten schon gebissen. Also das ist dann nochmal von vorne derselbe Werdegang. Na, zumindest hier in Sachsen-Anhalt eben. Ne? Mhm. Mag sein, dass es zwischen den Behörden ganz kleine Abweichungen manchmal gibt, gerade was die Auflagen betrifft etc. Aber im Groben und Ganzen gesetzlich ist es genau derselbe Werdegang.
Also wieder Sachkunde,
Erlaubnis beantragen, alles nachweisen, Sachkunde, Wesenstest.
Okay.
Na, und tatsächlich ist es auch so, dass man zwar mit dem Sachkundenachweis ja, dass diesen Hund führen darf, müssen tatsächlich auch alle unsere Gassigänger, die mit als gefährlich eingestuften Hunden spazieren gehen möchten, die benötigen alle diesen Sachkundenachweis. Also niemand, der den Sachkundenachweis für das Führen gefährlicher Hunde nicht hat, darf eben auch mit solchen Hunden nicht spazieren gehen.
Aber könnt ihr jetzt
Wir können ja
trainieren, machen, tun und alles, und es reicht aber trotzdem nicht. Der Halter, der Interessent, der kommt, fängt trotzdem von vorne an. Egal, was ihr einschätzt, gemacht habt, Wesenstest, weiß
Genau, es ist ja das Thema, dass wir als Mitarbeiter jetzt mit diesen Hunden gar keinen Wesenstest machen können. Also wir haben die Möglichkeit nicht, da ja gesetzlich verankert ist, dass bei jedem Halterwechsel binnen von 6 Monaten neuer Wesenstest erfolgen muss. Also wir könnten das jetzt vielleicht machen, aber es bringt nichts. Quasi gehupft wie gesprungen, ne? Also weil der neue Halter das sowieso nochmal machen müsste.
Ja, also der Halter, der kommt, der ist dann so oder so erstmal behördliche Werdegänge, Post, Kosten, Lernen, Sachkundenachweis, schreckt ja ab, oder?
Ja.
Aber macht das, aber jetzt macht das Sinn oder ist das zu kompliziert?
Schwierig, also es macht den Leuten natürlich viele Probleme, so einen Hund überhaupt adoptieren zu dürfen. Das ist ja so das Hauptthema. Und wenn ich mir überlege, ich habe vielleicht den 8 Jahre alten Schäferhund mit Arthrose, der ist als gefährlich eingestuft, weil er durch falsche Führung, woran es ja eben meistens liegt, ja, und keine Absicherung eben, dann irgendwen wirklich verletzt hat oder wie auch immer. Und ich möchte den jetzt adoptieren und muss dann diese ganzen Sachen nachweisen. Diese ganzen Anträge kosten Geld, die Erlaubnis kostet Geld. Der Sachkundenachweis kostet Geld, der Wesenstest kostet Geld.
Also hat doch der Hund eigentlich übertrieben
und dann
schon kaum noch eine Chance.
Muss ich in den Hund noch viel Geld stecken, weil ich ja weiß, er hat bereits eine Arthrose, er hat bereits Gelenkprobleme und er lebt vielleicht noch 2 Jahre. Ja, wo ist dann?
Das ist
sehr, sehr schwierig einfach. Ja.
Das ist ja jetzt, da könnt ihr ja vielleicht draußen auch wieder kommentieren. Also der Hund hat ja, jetzt mal ohne Quatsch, jetzt, wenn er 5 oder 6 ist, der hat doch eigentlich gar keine Chance mehr. Also so richtig
also
nicht, oder?
Also eine echte Chance tatsächlich eigentlich nur, dass wir die Hunde irgendwie, dass wir Interessenten aus anderen Bundesländern finden, wo diese Rasseliste eben nicht mehr so verschärft ist oder die gar keine mehr haben. Ne, Niedersachsen ist tatsächlich auch noch ein bisschen schwierig, weil jede Kommune das da für sich entscheidet. Mhm. Relativ entspannt ist Thüringen. Mhm. Ne, wir haben eine Hündin, die war 4 Jahre alt, auch Vorwaldshund, haben wir nach Thüringen vermittelt. Und er hatte da gar keine Probleme bei der Adoption. Also er hat das natürlich beantragt, auch bei seiner zuständigen Kommune etc. Und die haben gesagt, ach, solange hier noch nichts passiert ist bei uns, die wollten das natürlich auch alles haben. Die wollten wissen, hat der Hund einen Menschen gebissen oder ein anderes Tier. Ich glaube, in dem Fall war es sogar ein Mensch. Ne, dadurch, dass der andere Halter, also der vorherige Halter, einfach viel Mist gebaut hat und dadurch hat die Hündin einen Menschen gebissen. Und da war das sehr entspannt, aber wir haben dann eigentlich tatsächlich noch die Möglichkeit, diese Hunde in andere Bundesländer zu vermitteln. Und dann haben wir das Problem, dass wir uns quasi die gefährlichen Hunde ja eigentlich nur untereinander hin und her schieben im Land.
Ja, aber da würde ich auch gerne euch da draußen wieder fragen, der Hund hat ja eigentlich keine Chance mehr. Also das ist ja auch sehr, sehr schwer, weil die Tierheime sind voll. Ich kann mir als Interessent einen anderen aussuchen, wo es einfacher ist.
Ja.
Ist das richtig oder so? Ich habe da keine Antwort drauf. Also auf der einen Seite, man will ja die Gesellschaft. Ich bin Familienvater, meine Kinder und so weiter.
Natürlich, na klar.
Ich habe keinen Bock, dass über die Wiese jemand drüber kommt und mein Kind dann beißt, weil der meint jetzt, meinem Kind stoppen zu müssen, als Beispiel jetzt. Auf der anderen Seite liebe ich Hunde. Ich weiß, dass die einfach dermaßen oft missverstanden werden und der Mensch so viel Blödsinn macht, die deswegen in solchen Heimen sitzen und da draufgehen, so hart wie das klingt.
Ja.
Der Mensch ist am Ende wieder schuld. Aber ich habe keine Lösung. Also, weißt du, auf der einen Seite sage ich so, na klar müssen wir da irgendetwas tun, dass der Hund nicht einfach draußen wieder so rumlaufen kann und dann bei irgendwelchen Trottels wieder rumrennt und es wieder was passiert. Also, ja. Aber auf der einen Seite ist das ja auch so kompliziert, dass der Hund ja gar keine Chance mehr hat. Also vielleicht kann der ein oder andere da mal, hat ja vielleicht selber eine Idee, was würdet ihr machen, wie könnte man das besser machen? Ich weiß es nicht. Also,
ja, also ich denke tatsächlich, man müsste natürlich anfangen, gerade stärker zu kontrollieren, die Zuchten stärker zu kontrollieren.
Das fängt wieder ganz unten an.
Wir fangen wieder ganz unten eigentlich an beim Welpenhandel, bei Auslands, also bei
Imports.
Bei den ganzen Importen etc. Eigentlich müsste man prinzipiell, wenn man das ganze Problem jetzt wirklich ausmerzen wollen würde, müsste man gucken, dass jeder Hund, der sich einen Hund anschafft, muss vorsprechen, muss sagen, warum möchte ich mir den Hund anschaffen, warum die Rasse, muss vielleicht einen Test machen, damit ich mich mit der Rasse auch genug beschäftigt habe, dass ich das nachweise und bla und bla. Also eigentlich wäre das ja ein Riesentheater, dass Hundeanschaffung heutzutage einfach zu leicht ist. Es ist einfach zu leicht, sich einen Hund anzuschaffen.
Ja.
Es ist zu leicht, sich einen Herdenschutzhund in eine Mietwohnung zu holen. Es ist zu leicht, sich einen Mali für die Couch anzuschaffen. Ne, das sind eben diese ganzen Sachen, aber das wird man so nicht hinkriegen. Ne? Dann wird
man eher der Gesetzgeber doch irgendwo gefragt, oder?
Genau, na klar, man müsste dann eher tatsächlich anfangen bei diesen Hunden, die eben als gefährlich eingestuft sind oder die von denen eine Vermutung der Gefährlichkeit eben ausgeht gesetzlich, dass man sagt, diese Hunde kriegen wieder eine ernsthafte Chance.
Mhm.
Ne, dass man beispielsweise eben die Gesetzeslage dahingehend ändert, alleine mit dem Wesenstest, dass der Hund nicht bei jedem Halter einen neuen Wesenstest machen muss, sondern dass der Hund eben einmal, dass der Wesenstest wirklich wieder hundeabhängig ist und dass man dann wirklich einmal mit diesem Hund einen Wesenstest macht, egal wer das ist.
Mhm.
Da kann man ja auch beispielsweise dann sagen, okay, als Kompromiss, es machen 2-3 verschiedene Leute mit diesem Hund verschiedene Aufgaben und durchlaufen verschiedene Situationen. Dann hat man es ja eindeutig, dass
der Hund,
es wirklich nur um den Hund geht.
Ja, okay,
und der Hund eben, also die Entscheidungen gewertet werden, die der Hund trifft in verschiedenen Situationen.
Und
dass der Hund dann aber wieder als ganz normaler Hund gewertet wird im Endeffekt.
Mhm.
Ne, meinetwegen mit noch einer Maulkorbauflage, weil er vielleicht da und da ein paar Problemchen gezeigt hat
oder
ein paar
komische
Verhaltensweisen.
Man braucht ja dann einfach den passenden Menschen, der auch checkt, was er da sich holt. Aber da fängt es ja wieder ganz vorne an. Da müsste schon generell, es muss viel, viel schwieriger sein.
Und da hat man im Tierheim ja nur sogar noch den Vorteil oder in einer tierheimähnlichen Einrichtung, dass diese Leute, die jeden Tag mit den Hunden dort arbeiten, die dort angestellt sind, die sich kümmern und machen und tun, die ja nun schon ganz genau hingucken. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte den Pitbull haben, der jetzt hier schon irgendwie mal zugeschnappt hat oder wie auch immer. Ja, und dann guckt man ja schon, vermittelt man den jetzt an diesen Menschen? Ist der Mensch so zuverlässig, dies, das, ist das nicht? Muss man natürlich abwägen und abschätzen können. Dafür muss man den Hund gut kennen, dafür muss man sich mit dem Menschen befassen, dafür muss es eine lange Kennenlernphase geben. Aber der Hund hätte eben eine ernsthafte Chance einfach, ne? Auf einen wirklich Neubeginn.
Ja, aber da könnte man jetzt wieder ein neues Fass aufmachen, meiner Meinung nach. Tierheime, tierschutzähnliche Einrichtungen, Resozialisierungszentren, wir brauchen viel mehr Personal, ausgebildetes Personal. Meiner Meinung nach müsste das auch vom Staat finanziert werden, also ist meine Meinung. Also der Hund an sich ist ein Milliardenprodukt.
Ja.
Und da fließen so viel Steuergelder rein. Also egal in welcher Form.
Und es ist ein so unfassbar komplexes Thema.
Genau. So, ob das jetzt über Steuern an sich ist, was der Mensch bezahlt. Also, ne, also wir, ich bezahle auch Steuern. Dann, was über den ganzen Einkauf alles so passiert. Das sind ja auch, ne, also da fließen Milliarden. Warum kriegen wir es nicht geschissen, Tierheime, Zentren und so weiter, vernünftig auszustatten, vernünftig auszubilden, vernünftig, ne? Weil die meisten sind ja Tierheime, also Spenden angewiesen. Da kommen dann Leute hin, die das gut meinen, die den Tier helfen wollen. Das finde ich wichtig, aber trotzdem brauchst du eine Riesenriege an Leuten, die Fachkompetenz haben, die Ausbildungen kriegen, die auch die Einrichtungen müssten meiner Meinung nach heutzutage alle überdacht werden. Gruppenhaltung, weißt du, andere Flächen, viel bessere, ich sag jetzt mal übertrieben, auch einen Bezug zu dem Menschen. Also ich würde mir zum Beispiel auch wünschen, ich meine, ich mache jetzt gerade ein anderes Fass auf, aber es ist doch schön, wenn es da auch Nachtschichten geben würde. Also wenn die Hunde irgendwie viel näher mit dem Menschen leben würden, dass wir viel mehr Alltags ähnliche Strukturen haben. Weil Tierheim oder tierheimähnliche Einrichtungen, da leben die Hunde, das ist eine ganz komplette Welt. Jetzt hol ich den raus und jetzt soll der wieder auf der Couch leben.
Genau.
Ist ja, weißt du, ist wieder so ein Thema.
Genau, aber na klar. Also normalerweise müsste man da so viel anders machen, aber ja, das wird halt einfach nicht,
ja, das ist
halt
ist nicht ein machbar. Fass ohne einfach, Boden. Ne? Ja, aber
also es ist vielleicht machbar im kleinen Rahmen. Es gibt ja auch viele, ich glaube, ihr hattet eine Dame schon besucht mit den Herdenschutzhunden, wo die eben auch im familiären Umfeld mitgelebt haben. Das ist wieder was ganz anderes als eben in so einem Tierheim einfach.
Ja, aber
ne?
ich finde einfach, das muss der Gesetz. Also weißt du, es gibt doch genug Leute in diesem Land. Wir sind ein Schreibtischland. Wir haben so viele Leute, die am Schreibtisch sitzen und alle so. Aber wo sind denn die mal anpacken? Also die sagen, ab jetzt packen wir das Thema Tierschutz mal wirklich an. Das würde ich mir wünschen. Und da kann wieder, könnt ihr drunter kommentieren, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die da in diesem Bereich tätig sind. Dann kann man mal darüber reden, weil aus meiner Perspektive ist immer so, es kann doch nicht sein. 2023 und es ist immer noch alles so.
Und die Probleme werden eher mehr als weniger momentan. Ja.
Okay, gut. Wir wollen jetzt aber nicht Haufen neue Fässer aufmachen. Die Chancen sind fast null. Die Hunde, die jetzt ein bisschen älter sind und so, ne, es ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, man muss immer wieder ganz von vorne anfangen. Also das ist so krass eigentlich, weil ich mich auch den ganzen Tag wiederhole. Und wie du schon sagst, und es immer wieder diese Probleme zu gibt. Also gibt es vielleicht für dich irgendwie so einen Appell an die Menschen da draußen, die jetzt vielleicht zugucken oder vielleicht das Video mal irgendwen anders zuschieben, liken und so weiter. Also Menschen, die sich für einen Tierschutzhund interessieren.
Ja.
Für einen, der vielleicht auch ein bisschen gefährlicher ist. Kannst du da vorab schon mal sagen, hey, Achtung jetzt, ihr Lieben, bitte.
Also tatsächlich, als allererstes würde ich anfangen, Thema mehr Selbstreflexion. Mehr einschätzen können, wenn mein Hund schnappt. Auch gerade Thema Maulkorb, sich mehr damit auseinandersetzen. Vielleicht packe ich ihm lieber mal einen Maulkorb drauf, dann kann zumindest nichts passieren. Dann kann dieses ganze Prozedere gar nicht erst in Gang geraten. Ne? Also wirklich dieses Maulkorb-Thema auch nicht mehr so abzuwerten oder diese Sicherungsmaßnahmen und wirklich mal zu sagen, okay, da bricht sich niemand einen Zacken aus der Krone, wenn der Hund einen Maulkorb trägt. Ja, ne? Der kommt damit super zurecht, ist kein Thema, wenn man jetzt überlegt, wie lange wir hier erzählen.
Ja.
Master hat hier die ganze Zeit den Maulkorb auf, stört ihn gar nicht. Also das ist jetzt keine Einschränkung, nichts, gar nichts.
Das ist ja am Ende wie eine Brille tragen. Ne,
wirklich, also Selbstreflexion, Thema Sicherungsmaßnahmen. Und gerade wenn man einen Hund aus dem Tierheim haben möchte, na klar, also gerade diese gefährlichen Hunde, ne, es lohnt sich wirklich, so einen Hund zu adoptieren. Man muss halt einfach gucken, ob man, ja, das ist jedem selbst überlassen. Ne? Und ich kann jeden verstehen, der es nicht macht. Das ist ja eben das Thema. Ne? Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich stecke da keine 1.000 Euro rein für einen 8 Jahre alten Schäferhund, der vielleicht nach 2 Jahren stirbt.
Ja.
Das.
Nein, ich kann das.
Ja, aber auf jeden Fall vorbeugende Maßnahmen. Also wenn man eins machen kann, dann ist es vorbeugen. Dann ist es zu gucken, wie reagiert mein Hund, findet der vielleicht viele Menschen blöd, packe ich mir vielleicht lieber einen Maulkorb drauf, lasse ich ihn vielleicht zu Hause, übe ich mehr alleine zu Hause bleiben, dass ich gar nicht gezwungen bin, den Hund irgendwie mitzunehmen etc. Ja. Weil wenn es zu Hause läuft, ist es doch okay.
Ja, ja, ich glaube auch, dass wir viel mehr dahin kommen müssen, den Hund wieder zu verstehen. Also deswegen mache ich diesen ganzen...
Und den Hund eben auch als Hund zu betrachten.
Als auch Hund zu betrachten, also genau. Ne? Wo man irgendwann sagt, ja, die Unruhe, der hat Probleme mit Menschen, der hat Probleme mit Dynamiken, der hat Probleme mit Kindern. Dass man genau da auch... Ich weiß immer nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, der Mensch muss sich einfach mehr mit dem Thema wieder auseinandersetzen. Also viel ernster mal das ganze Thema betrachten. Es geht halt nicht alles mit mein Lieber und der Hund ist mein Mensch.
Genau. Genau.
Wir müssen den Hund mal wieder betrachten. Das ist ein Raubtier. Der hat Zähne, der will jagen, der will, ne? Also wir müssen einfach da wieder hinkommen, den Hund besser als Hund zu sehen und auch die Haltungsbedingungen, die Schutzmaßnahmen. Also ne, wenn ich einen Hund habe, der tendenziell vielleicht schon Zeichen gibt, der könnte gefährlich sein, dass man einfach aufhört, gewisse Dinge von dem zu erwarten.
Genau.
Mit zur Grillparty, mit einer Innenstadt, ne, mit in. Aber ich weiß auch, ich bin manchmal eigentlich täglich überfragt, wo setzen wir hier eigentlich noch an.
Ja.
Also ich kann es nur mit Aufklärung, deswegen freue ich mich auch, dass du da bist, dass man halt immer wieder reden kann. Reden, das Thema so in den Fokus rücken. Schwierig.
Ja, absolut.
Schwierig. Hast du vielleicht abschließend noch irgendetwas, was du vielleicht so der Hundewelt da... Ich meine, du bist ja immer damit konfrontiert.
Ja.
Hunde werden rausgeholt, die kommen zu euch, Hunde sind weggelaufen, Menschen, die sich dann nicht mehr so richtig dafür interessieren und so weiter. Hast du vielleicht so ein paar letzte Worte, was du so...
Ja.
Ja, schwierig, aber...
Genau. Mehr darauf achten, muss ich mir unbedingt einen Hund anschaffen? Warum schaffe ich mir den Hund an? Und welchen Hund schaffe ich mir an? Mhm. Na, und sich kompetente Hilfe suchen. Nicht gleich beim ersten Hundetrainer vielleicht eben hängen bleiben, sondern sich auch mal umgucken. Mhm. Ne, ich weiß, das wollt ihr vielleicht alle immer nicht so gerne hören, aber...
Ah nee, doch. Also zu mir sollen immer nur Leute kommen.
Genau, also ich muss mit meinem Hund so umgehen, wie ich mich damit auch wohlfühle, was ich mit mir selber eben auch verantworten und ausmachen kann. Und eben viel, viel sensibler werden für diese vorbeugenden Maßnahmen, für die Selbstreflexion, für die Einschätzung meines eigenen Hundes. Ne, was kann ich abverlangen, was kann ich nicht? Mhm. Und ich denke, wenn jeder dann so ein bisschen mehr darauf gucken würde und sich ein bisschen bewusster wäre über sich, über seine Situation, über seinen Hund, dass wir dann tatsächlich viele, viele Probleme vielleicht einfach gar nicht mehr hätten.
Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, um vielleicht noch mal gefährliche Hunde, auffällige Hunde noch mal ganz kurz jetzt so zum Abschluss in den Fokus zu rücken, die gibt es. Es gibt Hunde, die sind gefährlich. Also ob es nun aus der genetischen Perspektive, Krankheitsperspektive, traumatische Dinge, Status, also ne, weil sie einfach wirklich denken, sie sind die Krönung der Schöpfung, die sind nun mal da, die gibt es. Aber ich glaube, dass ein riesen Teil hausgemacht ist. Hausgemacht, weil falsch eingeschätzt, falsche Haltungsbedingungen, falsche Erwartungen, mangelnde Erziehung, mangelnde Führung, auch wenn es heute keiner mehr sehen will, auch wenn in so vielen Tierschutzgesetzen irgendwas steht, wir müssen alles positiv und was weiß ich nicht, diesen ganzen Gedöns, aber am Ende sind es immer noch Raubtiere und die brauchen Grenzen, sonst ne, suchen sie sich die selber. Ich glaube, der große Teil ist doch hausgemacht, oder?
Denke ich tatsächlich auch. Ja. Na, und dennoch Hut ab vor jedem, der sich solchen Hunden annimmt, mit denen trainiert und mit denen zu Hause tatsächlich ein harmonisches Zusammenleben schafft. Ja. Das ist möglich und diese Menschen zeigen es ja immer wieder. Es ist möglich.
Also es ist absolut möglich. Ich sehe das jeden Tag bei unseren Kunden halt. Das, da geht was. Das ist natürlich alles nicht das Idealbild. Ne? Das,
vielleicht nicht. Aber damit muss ja auch jeder einzeln einfach zurechtkommen.
Richtig.
Und jeder hat seine eigenen Ansprüche. Und wenn man die mit dem Hund zusammen abstimmen kann und der Hund... war so gefährlich und zu Hause funktioniert der wieder. Also Hut ab vor der Arbeit. Ne? Und von solchen Menschen braucht es gerade in der heutigen Zeit einfach mehr.
Immer mehr, genau. Und da kann ich auch nur sagen, es lohnt sich, jedem Hund auch eine Chance zu geben.
Ja,
der hat vielleicht jetzt nicht das Idealbild, was so manche haben, dass er romantisch auf der Couch liegt, mit jedem Hund spielt, bei jeder Grillparty dabei ist. Aber aus meiner Perspektive, es soll ja auch um den Hund gehen und nicht um die Erwartungen des Menschen oder die Wünsche. Und ich finde, wir müssen mehr zurück und den Hund betrachten. Und ja, ich kann nur appellieren, lasst uns weiter reden, lasst uns das Thema immer mehr in den Fokus rücken, weil am Ende sind ja die Leidtragenden immer die Hunde, die alle da Tag ein, Tag aus, 24/7 in irgendwelchen Isolationszwingern, Tierheimen, ähnlichen Einrichtungen und so weiter hocken, oft einfach traurig sind, glaube ich auch, oder?
Ja.
Dass die da den ganzen Tag
sind.
Denke ich auch. Cool, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Ich hoffe, wir haben irgendwie den Faden behalten.
Komplexes Thema.
Komplexes Thema. Man will immer alles irgendwie ansprechen, aber irgendwann muss man, also man verliert sich ja dann auch so.
Ja,
ne? Deswegen, ich bin froh, dass du da warst. Danke, dass du den Hunden auch eine Stimme gibst, dass du vor allen Dingen das ja auch selber beruflich machst. Das ist cool. Dafür brauchen wir auch viel, viel mehr Menschen, auch wenn es anstrengend ist. Auch wenn viele Menschen da draußen sich immer nicht so einig sind und streiten und so weiter, finde ich es trotzdem cool, dass es Leute gibt, die sich auch trauen, mal zu sagen, hey, ich rede auch mal. Also, danke.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ja, sehr, sehr cool. Okay, macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin und ciao.